Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Enne Seidel, guten Abend. Einen zugelassenen Impfstoff gegen das Coronavirus gibt es noch nicht und auch keine medizinische Therapie. Laut der Bundeskanzlerin gibt es allerdings ein anderes Mittel, das zumindest helfen könnte, die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Ein altbekanntes Mittel namens Solidarität.
Seit der deutschen Einheit, nein, seit dem Zweiten Weltkrieg, gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt.
Angela Merkel in ihrer gestrigen Fernsehansprache zur Corona-Krise. Um die Bedeutung von Solidarität und Mitgefühl in Krisenzeiten geht es auch in dieser Sendung. Gleich dazu ein Interview mit der Publizistin Melanie Mühl. Und unser Mitgefühl gilt heute auch den europäischen Theatern, die wegen der Corona-Pandemie geschlossen sind und keine Tickets mehr verkaufen können. Und es gilt der Film- und Kinobranche. Denn geschlossene Kinokassen, leere Säle, schwarze Leinwände, das hat es in der über 100-jährigen Geschichte des Kinos so noch nicht gegeben. Sogar in Kriegszeiten waren die Kinos in der Regel weiterhin geöffnet. Jetzt aber zwingt die Corona-Pandemie die Kino- und Filmbranche zu drastischen Maßnahmen. Drehs werden unterbrochen, Kinostarts auf unbestimmte Zeit verschoben. Und sogar Hollywood, die Traumfabrik, die sonst nie stillsteht, hat sich in die Zwangspause verabschiedet. Kinobetreiber und Filmschaffende fürchten jetzt um ihre Existenz und fordern finanzielle Hilfen. Rüdiger Suchsland, wie schätzen Sie die Lage ein als Filmkritiker? Ist die Corona-Pause tatsächlich eine existenzielle Bedrohung für die Filmbranche?
Ja, das ist sie ohne Frage. Es kommt natürlich ein bisschen darauf an, für welchen Teil der Filmbranche. Je kleiner die Firmen sind und je mehr sie sich auch wirklich um Kunstfilme, um schwierige Werke oder Werke, die eine Begleitung brauchen, bemühen, umso gefährdeter sind sie. Und natürlich kommt es jetzt auch ein bisschen darauf an, wie lange das wirklich dauert. Da sind ja die Zahlen völlig ungewiss. Manche sprechen von 2-3 Wochen. Aber es gibt Personen auch in der Filmbranche. Ich habe heute mit einem Verleiher gesprochen, der befürchtet 3-4 Monate.
Dann schauen wir uns das vielleicht ein bisschen im Detail an. Die Kinos hierzulande sagen, sie könnten ja vielleicht 1-2 Wochen überbrücken, aber wenn sie länger geschlossen bleiben müssen, könnte es kritisch werden. Würden Sie das auch so einschätzen?
Ja, natürlich, unbedingt. Denn gerade die Kinos und gerade die, die nicht diese großen Cineplexe sind, die nur amerikanische Hollywood-Filme, Superheldenfilme zeigen, die leben ja sowieso schon von der Hand in den Mund. Die werden in der Regel schon jetzt unterstützt von verschiedenen Leistungen der Filmförderer manchmal, der Städte, der Kulturstaatsministerin. Und diese Leistungen, die reichen aus für den Normalbetrieb, auch da mehr schlecht als recht, aber die reichen nicht für so einen Ausnahmezustand wie jetzt aus. Man muss auch sehen, dass die allermeisten Mitarbeiter dort, manche sind Studenten, manche sind in prekären Jobs. Das heißt, wenn die jetzt Kurzarbeit beantragen, was sie natürlich auch können, dann reicht es nicht mehr zum Leben. Das ist dann nur so 60%. Das ist einfach zu wenig. Die Kinos können nicht aufstocken. Und die ganzen anderen Einnahmen brechen in den meisten Fällen ja auch weg, weil Kinos ja oft auch von den Cafés nebenan leben oder von den Getränken und den Sachen, die sie im Kinosaal verkaufen.
In den meisten Kulturbranchen gibt es ja bereits Spendenaufrufe und andere Solidaritätsaktionen. Gibt es die auch schon für die bedrohten Kinos in Deutschland?
Ja, es gibt sie von den Verbänden, von Kulturschaffenden insgesamt. Es gibt gleichzeitig natürlich auch so ein paar pfiffige erste Versuche, die Krise auch als Chance zu begreifen. Ich glaube, dass das auch sehr klug ist. Man sollte sich nicht nur auf andere verlassen. Da müssen alle Beteiligten, in dem Fall also die Kinos und die Verleiher, sich schon selber was ausdenken. Zum Beispiel gibt es Kinos, die Sonderaktionen anbieten für diese Jahresgutscheine oder diese Kinogutscheine, mit denen man dann, wenn man irgendwann wieder ins Kino gehen kann, dann Vorstellungen erwerben kann. Dann gibt es Verleiher, die einzelne Filme jetzt schon rausbringen. Also der Münchner Existent-Verleih zum Beispiel, die bringen einen Film raus im Stream und da wird ein Teil davon ans Kino abgegeben. Also es ist auch eine Solidarität untereinander. Oft sind ja Verleiher und Kinos Konkurrenten, hier nicht. Der Grand-Film-Verleih aus Nürnberg tut sowas Ähnliches und da werden andere sicher noch nachziehen.
Es gibt auch erste Forderungen nach finanziellen Hilfen vom Staat für die Kinobetreiber. Was denken Sie, wird es diese Hilfen geben?
Ja, ich glaube schon. Man hilft ja in allen möglichen Bereichen auch ganz zu Recht, in den verschiedenen Wirtschaftsbranchen. Man wird dem Sport, dem Fußball helfen. Und ich glaube, es ist ganz klar, dass der Kulturbetrieb, und zwar im Unterschied zu den Theatern, die meistens öffentliche sind, sind ja die Kinos in der Regel private Betriebe, die Verleiher auch. Das sind keine grundsätzlich staatlich geförderten Institutionen. Und da wird man erst recht helfen müssen. Warum sollte Kultur weniger wert sein? Ich lebe in Berlin. Hier in Berlin sind ja immerhin noch die Buchhandlung sogar geöffnet, weil man sagt, Literatur und Kultur ist ein Lebensmittel. Und ich finde, so muss man das auch begreifen. Es ist nicht weniger wichtig als die Nahrung, die der Körper braucht. Hier geht es um die Nahrung für Geist und Seele. Und klarerweise werden alle auch ein Interesse daran haben, dass wir dann, wenn der Ausnahmezustand beendet ist, wieder auch in der Hinsicht zur Normalität zurückkommen, dass dann nicht das große Kinosterben einsetzt und Verleiher sterben.
Das Stichwort Streaming fiel gerade schon. In Zeiten von staatlich oder auch selbstverordneten Ausgangssperren und geschlossenen Kinos, da schlägt natürlich die Stunde der großen Streaming-Anbieter, also Netflix, Amazon und Co. Könnte diese Entwicklung langfristig gesehen eine Gefahr sein für die Kinokultur, weil sich die Leute vielleicht dran gewöhnen, ohne Kinos klarzukommen?
Ja, und natürlich schließen andere Leute auch dann jetzt ihre Abos ab, die es noch nicht hatten, und die werden das nicht dann gleich wieder kündigen. Es kommt ein bisschen darauf an, wie solidarisch auch etwa diese bekannten Streaming-Dienste sind. Das sind ja oft große Firmen, oft international aufgestellte Firmen. Es gibt natürlich auch Streaming-Angebote, die sind von hiesigen Verleihern zum Beispiel und deutsche Unternehmen. Aber ich glaube, dass es natürlich ganz klar ist, man wird drüber nachdenken müssen, und zwar sehr bald, über eine Kulturabgabe, eine Sonderabgabe für diesen Krisenfall, den wir jetzt alle erleben. Auch das ist Solidarität, wovon wir immer gerne reden, in Schönwetterzeiten. Und jetzt kommt es darauf an, dass man zum Beispiel auch, da muss der Staat, müssen die Institutionen und Behörden uns helfen, dass man etwa die von den Streaming-Diensten eine Abgabe verlangt, weil die ja mehr Umsatz machen. Die profitieren alle davon, wie auch Amazon und ähnliche Firmen in anderen Bereichen. Und das müsste in einen Topf hinein und dann an die Kinos und an die Verleiher ausgeschüttet werden. Klar, scheint mir ganz natürlich.
Unser Filmkritiker Rüdiger Suchsland über die Folgen der Corona-Krise für die Film- und Kinobranche. Vielen Dank für die Einschätzung. Ja, und ähnlich schwierig ist die Lage für die Theater. Sei es in Deutschland, sei es in Frankreich, sei es in anderen europäischen Ländern, in denen wegen der Corona-Krise das kulturelle Leben stillsteht. Der Verein Ensemble-Netzwerk, der sich für die Interessen von Theatermachern und Theatermacherinnen hier in Deutschland einsetzt, schlägt Alarm und weist darauf hin, dass viele freischaffende Theaterkünstler schon im April ihre Mieten nicht mehr bezahlen könnten. Der Verein appelliert daher an die Theater, alle Honorare und Gagen auszuzahlen, auch wenn die Proben und Aufführungen ausfallen. Das stellt die Theater wiederum vor große finanzielle Herausforderungen, denn die Einnahmen durch die Ticketverkäufe bleiben ja aus. Die Corona-Pause ist also ein Stresstest für Häuser in ganz Europa. Eberhard Spreng berichtet.
Die Theater sind geschlossen und arbeiten doch fieberhaft. Nicht auf den Bühnen, sondern in den Intendanzen und Geschäftsführungen. Im Krisenmodus müssen sie herausfinden, wie die künstlerischen und finanziellen Verluste abgemildert werden können. In der Berliner Schaubühne erklärt Direktoriumsmitglied Tobias Veit die Folgen der Schließung für sein Haus.
Das bedeutet natürlich erstmal neben dem künstlerischen Verlust, neben dem Verlust des Angebots an die Zuschauer, vor allem natürlich, dass die Schaubühne direkt und unmittelbar in eine wirtschaftliche Schieflage kommt. Die Einnahmen für diese Zeit, ein guter Monat, entfallen. Das sind mehrere hunderttausend Euro. Gastspiele wurden schon abgesagt und damit sind wir bei Verlusten weit über einer halben Million. Und wenn wir davon ausgehen, dass das mit dem 19. April nicht unbedingt zu Ende ist, kommen wir in einen Bereich, wo wir mehr als eine Million, wenn nicht sogar zwei Millionen Verluste haben. Und das werden wir ganz sicher nicht mehr aus eigener Kraft stemmen können.
In Frankreich leitet Stéphane Braunschweig mit dem Théâtre de l'Odéon eines der wichtigsten französischen Nationaltheater. Dort hätte in diesen Tagen eigentlich Isabelle Huppert auftreten sollen. Die Premiere konnte noch stattfinden, bevor das Aufführungsverbot die Pariser Bühne erreichte. Für die französischen Theater werden die Konsequenzen der Corona-Pandemie und der Aufführungsstopps von zwei Faktoren abhängen. Der erste ist die Dauer der Theaterschließungen, also die Frage, wie viele Inszenierungen annulliert werden. Der zweite Faktor ist die Frage, ob der Staat die Verluste an der Theaterkasse ausgleicht. Das ist hier nicht wie in Deutschland. Wir arbeiten mit freien Kompanien, die eigene Förderungen haben. Und die wollen wir nicht hängen lassen. Wir wollen den Verträgen gerecht werden und sie bezahlen, auch wenn wir die Aufführungen absagen müssen. Staatspräsident Emmanuel Macron hatte bereits Hilfen zugesagt. Aber werden die angekündigten 5 Millionen Euro aus dem heute beschlossenen staatlichen Kulturhilfspaket reichen für die großen Theaterhäuser und die freie Szene? Die französische Theaterlandschaft ist ohne sie nicht denkbar. Aber wird das auch für Deutschland gelten? Kulturstaatsministerin Monika Grütters will sich dafür einsetzen. Aber wie geht das Theater in seiner derzeitigen Suche nach Möglichkeiten der Kostensenkung mit seinen Mitarbeitern um? Tobias Veit denkt an Kurzarbeit, Abbau der Überstunden oder Urlaub.
Was bedeutet das für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Das sind ja auch ganz schnell gehörige Verluste, mit denen der Einzelne oder die Einzelne kaum umzugehen weiß, ganz zu schweigen von den Gästen und freien Künstlern, deren Verträge jetzt nicht durchgeführt werden können, die wir teilweise nicht auszahlen können, weil wir bestimmte Klauseln haben, in denen wir dann auch nicht verpflichtet sind, die auszuzahlen, so gerne wir das im Einzelfall natürlich eigentlich wollen, womit wir dann auch die einzelnen Künstler in eine sehr prekäre Lage schnell versetzen.
Die Schaubühne ist als gefördertes Privattheater in einer etwas anderen Situation als die öffentlichen Bühnen. Sie muss mit 30% einen erheblich höheren Anteil ihrer Kosten selbst tragen und dabei spielt neben den Einnahmen an der eigenen Theaterkasse der nun eingestellte Tourneebetrieb eine große Rolle. Auch in Schweden ruht der Theaterbetrieb. Das Göteborger Stadttheater leitet Björn Sandmark und auch er sieht in der gegenwärtigen Krise vor allem die kleineren Häuser in Gefahr.
Die schwedischen Theater sind zurzeit in einer tiefen Krise. Es gibt kaum ein Theater, das noch spielt. Und für die großen Institutionen ist das vielleicht ein kleineres Problem noch. Und gerade die kleineren freien Bühnen und kleineren Theater haben, glaube ich, größere Probleme. Die Kultusministerin hat gesagt, sie wird die Sache untersuchen, ob es eine Möglichkeit gibt, die freien Bühnen zu unterstützen. Wir werden sehen, was dabei rauskommt. Noch ist nichts entschieden.
Wichtig wäre jetzt die Solidarität zwischen den besser abgesicherten öffentlichen Kulturbetrieben und der prekär finanzierten freien Szene und der kleinen Privattheater. Schon seit Jahren haben sich die beiden Sektoren in Koproduktionen und Kooperationen auch in Deutschland immer mehr angenähert. Aber die Corona-Krise könnte dies wieder zunichte machen. Dem Publikum jedenfalls empfiehlt eine Solidaritätsinitiative unter dem Hashtag Meine Karte, meine Bühne, auf die Rückerstattung von Tickets für nun abgesagte Veranstaltungen zu verzichten und will damit vor allem den Schwächeren der Bühnenlandschaft helfen. Im schweizerischen Lausanne überlegt Theaterdirektor Vincent Baudrier, wie der verlorene Faden der Verbindung von Bühne und Publikum wieder aufgenommen werden kann und will aus dem digitalen Medienarchiv des Hauses Interviews mit Künstlern und weiteres Videomaterial streamen. Im Moment passiert exakt das Gegenteil dessen, wofür es das Theater gibt. Die Menschen an einem bestimmten Ort und für eine bestimmte Zeit zusammenzubringen, um gemeinsam den Künstlern zuzuhören und sich in deren Vision der Welt hineinzuversetzen. Die jetzige Distanzierung und das Ende der Versammlung sind das genaue Gegenteil. Da muss später wieder etwas völlig neu aufgebaut werden. Derzeit ist die Corona-Krise fast ausschließlich als massive Bedrohung der Gesundheit mit ihren gewaltigen Auswirkungen auf die Wirtschaft im Bewusstsein. Schnell aber kann sie sich auch zu einer allgemeinen gesellschaftlichen Krise ausweiten. Die Frage, wie wollen wir zusammenleben, war immer eine, zu deren Beantwortung sich Theatermenschen berufen fühlen. Vincent Baudrier hofft auch heute auf den Beitrag der Künstler. Krisen sind schmerzhafte und gewalttätige Erfahrungen. Aber sie tragen immer auch die Chance von Transformationen in sich. Daran müssen wir im Moment arbeiten. Vielleicht ist der Beitrag der Künstler und der Kultur genau diese Hilfe bei der Veränderung und beim Neuaufbau nach der Krise. Vielleicht werden die Theaterverantwortlichen in Europa in naher Zukunft über solche Probleme meditieren können. Derzeit sind sie mit ganz praktischen Fragen befasst. Wie hält man, etwa in Frankreich der Ausgangssperre, zum Beispiel einen nunmehr dezentralen Theaterbetrieb am Laufen, wenn man gar nicht ausreichend VPN-Lizenzen für die Vernetzung all der nun zu Hause werkelnden Mitarbeiter hat? Einfach, weil es nie einen solchen Notfallplan gegeben hat. Improvisation pur. Und wie gesagt, die Theater sind zu, aber viele arbeiten dort auf Hochtouren.
Mitarbeiter im Homeoffice, Finanzsorgen und Solidaritätsaktionen. Eberhard Spreng war das über europäische Theater in der Corona-Krise. Das Stichwort Solidarität fiel in dieser Sendung jetzt schon mehrfach, genau wie auch gestern in der Fernsehansprache der Bundeskanzlerin. In ihrer Rede appellierte Angela Merkel an die Bürger, in der Corona-Krise enger zusammenzurücken und füreinander da zu sein.
Wir alle müssen Wege finden, um Zuneigung und Freundschaft zu zeigen. Skypen, Telefonate, Mails und vielleicht mal wieder Briefe schreiben. Die Post wird ja ausgeliefert. Man hört jetzt von wunderbaren Beispielen von Nachbarschaftshilfe für die Älteren, die nicht selbst zum Einkaufen gehen können. Ich bin sicher, da geht noch viel mehr und wir werden als Gemeinschaft zeigen, dass wir einander nicht allein lassen.
Millionen Menschen haben Merkels Rede gestern Abend verfolgt, darunter auch die Journalistin und Publizistin Melanie Mühl, mit der ich vor der Sendung sprechen konnte. Sie ist Autorin eines Buches mit dem Titel Mitfühlen über eine wichtige Fähigkeit in unruhigen Zeiten. Ich habe Melanie Mühl erstmal gefragt, Angela Merkel klang ja gestern Abend recht zuversichtlich. Glauben auch Sie an unsere Gesellschaft? Wird die Solidarität groß genug sein, um diese Krise zu bewältigen?
Also ohne eine wirklich große Solidarität und noch mehr Solidarität, davon kann es ja tatsächlich nie genug geben, wird es nicht gehen. Das zeigen die letzten Wochen auch in anderen Ländern. Die Ansprache war natürlich sehr, also für Angela Merkel sehr überraschend und sehr emotional und berührend. Und ich glaube, dass sie auch sehr wichtig war und tatsächlich auch Wirkung zeigen wird.
In Ihrem Buch, das vor 2 Jahren erschienen ist, vertreten Sie die These, dass uns die Fähigkeit, mit anderen mitzufühlen, immer mehr abhanden kommt. Sehen Sie sich in Zeiten von Corona bestätigt oder sehen Sie Ihre These gerade eher widerlegt?
Also was man, glaube ich, schon beobachten kann, ist, dass wir in einer wirklich überhöhten Wohlstandsgesellschaft leben und uns wahnsinnig schwer damit tun, verständlicherweise auf Privilegien und Freiheiten zu verzichten, weil wir einfach auch nicht gewöhnt sind und das ganz selbstverständlich hinnehmen, auch unserem Alltag nachzugehen, unsere Hobbys zu pflegen, auszugehen, Party zu feiern. Insofern bringt diese Krise 2 Dinge natürlich zum Vorschein. Einerseits die guten Eigenschaften und andererseits aber auch die schlechten Eigenschaften. Das sieht man an den Hamsterkäufen, dass jetzt verstärkt auch Sicherheitspersonal angefordert wird. Insofern glaube ich, dass man schon in diesen Momenten auch sich selbst in die Pflicht nehmen muss und Zurückhaltung üben muss, auch wenn man natürlich mit seinen eigenen Ängsten erstmal alleine ist oder mit dem Partner. Aber das ist schon wichtig, sich zurückzulehnen und nicht panisch zu werden, weil Panik ist natürlich auch mitgefühlsschädlich.
Angela Merkel hat ja in ihrer Rede direkt mal ein paar Beispiele genannt, wie wir uns nah sein können, auch wenn wir uns nicht direkt begegnen können, also skypen, Briefe schreiben und so weiter. Kann das körperliche Nähe wirklich ersetzen? Also lässt sich echtes Mitgefühl wirklich auch über die Distanz ausdrücken und spüren?
Also es ist natürlich wahnsinnig schwierig, weil ein funktionierendes Miteinander natürlich auch ein Gegenüber braucht und wir ja im Gesicht des anderen lesen, also seine Regung wahrnehmen, seine Gefühle interpretieren und dann einschwingen und die gleiche Wellenlänge suchen. Natürlich muss man jetzt neue Wege gehen, kreativ sein und versuchen, sein Mitgefühl auf andere Art und Weise zum Ausdruck zu bringen, was nicht so leicht sein wird. Aber wir müssen es eben üben, weil ohne Mitgefühl funktioniert es natürlich nicht. Was Sie sagen, ist natürlich total richtig für alle Menschen, die jetzt festsitzen, vor allem für die Älteren, die nicht besucht werden können. Und diese Sachen, Einsamkeit ist ein riesengroßes Problem. Und dieses Problem und vor allem die psychischen Krisen werden jetzt verstärkt werden. Und da muss man wirklich neue Wege des Miteinander finden, um diese Krisen abzufedern.
Nun gilt unsere Aufmerksamkeit in diesen Tagen ja vor allem der Situation hier in Deutschland und gilt auch unser Mitgefühl vor allem den Menschen, die hierzulande oder direkt um uns herum von den Auswirkungen des Virus betroffen sind. Müsste die Solidarität nicht eigentlich viel globaler sein? Immerhin ist das ja eine weltweite Pandemie.
Natürlich ist es eine weltweite Pandemie, aber wenn Sie selbst betroffen sind, fühlen Sie natürlich erstmal mit Ihrer eigenen, der sogenannten Eigengruppe mit, also die Menschen, die was mit Ihnen zu tun haben, die Menschen, die Ihnen nahestehen, Ihre Familie, Ihre Freunde, Ihre Kollegen, vielleicht noch Ihre Nachbarn. Und Sie haben ja auch nur eine begrenzte Kapazität, Ihr Mitgefühl zu verteilen. Und im Moment ist das Mitgefühl ja sehr gefragt. Und da beschränkt man sich in der Regel natürlich auf das eigene Umfeld. Verständlicherweise, ja. Und je stärker die Krise wird, desto kleiner, glaube ich, wird dieser Kreis, wenn unsere Kapazität immer weiter abnimmt, weil wir mit dem eigenen Leid und der eigenen Angst schon genug zu tun haben.
Was könnte das dann eventuell auch für unser Verhältnis zu unseren europäischen Nachbarn haben? Also es ist ja schon jetzt so, dass zum Beispiel der österreichische Kanzler Sebastian Kurz die fehlende Solidarität in Europa beklagt. Die Grenzen schließen, wir reisen weniger. Was kann das für Auswirkungen haben innerhalb Europas?
Ja, die Kritik wird ja schon seit einigen Tagen laut und natürlich beobachtet man auch mit Verwunderung und auch ein bisschen mit Bestürzung, dass natürlich jetzt sich auch einzelne Staaten abkapseln und sagen, wir versorgen natürlich unsere Leute, das erwartet die Bevölkerung ja auch, erst wir, dann die anderen. Das führt zu der Situation, dass jetzt aus China die medizinischen Hilfsmittel nach Italien kommen und so weiter. Und man fragt sich natürlich als Nicht-Experte, könnte das auch nicht anders funktionieren? Wäre das nicht gerade jetzt eben die Möglichkeit, enger zusammenzurücken und auch zu zeigen, wir stimmen uns besser ab, wir stehen uns besser bei, wir helfen einander und wir konzentrieren uns natürlich auch auf unsere eigenen Leute. Aber das heißt nicht, dass die anderen keinen Zugang zu bestimmten Produkten oder Gütern haben und dass man eben auch auf dem kurzen Dienstweg Dinge ins Rollen bringt. Und da sieht man im Moment, dass jedes Land ist sich dann selbst das nächste Land.
Sie schreiben in Ihrem Buch, dass man Mitgefühl auch erlernen kann. Jetzt vielleicht abschließend noch mal ganz praktisch gefragt in Zeiten von Corona. Wie geht das?
Also es gibt ganz interessante Studien, die eben zeigen, dass zum Beispiel Meditation ein gutes Mittel ist, um einerseits natürlich bekanntermaßen zur Ruhe zu kommen und andererseits dann auch sein Mitgefühl zu verstärken. Das heißt, dass man durch Meditation aus der eigenen Grübelschleife ausbricht. Und wenn man aus dieser Grübelschleife erstmal draußen ist, weitet sich automatisch auch der Blick für die anderen und man wird fähig, auch zu sehen, wer braucht sozusagen mein Mitgefühl, für wen kann ich da sein. Und das ist Meditation nicht verstanden als Optimierungstool, um selbst effizienter zu arbeiten oder glücklicher zu sein, sondern Meditation einerseits natürlich als Selbstfürsorge und andererseits, das ist ja das Schöne daran, eben auch als Möglichkeit, die eigene Aufmerksamkeit zu weitern und die Perspektivübernahme zu trainieren, eben sich zu fragen, was heißt das jetzt für XY in dieser Situation zu sein und was kann ich von dieser Person lernen und wie können wir miteinander vielleicht besser damit zurechtkommen als jeder für sich alleine.
Meditieren für mehr Mitgefühl. Die Autorin Melanie Mühl über Solidarität in Krisenzeiten. Und weiter geht es mit Jörg Biesler und den Kulturmeldungen.
Ja, da fangen wir heute vielleicht mal im Bereich Zuversicht an. Trotz Corona-Krise laufen die Planungen für die Ruhrtriennale weiter. Die Veranstalter des Ruhrgebietsfestivals sind zuversichtlich, dass die Spiele am 14. August beginnen können. Geplant sind 33 Produktionen und Projekte an 17 Spielorten. Dazu sollen 700 Künstler aus 40 Ländern anreisen. Ob das tatsächlich gelingen wird, ist natürlich nicht so sicher. Daher, hier wird die Zuversicht dann schon wieder etwas kleiner, teilt die Ruhrtriennale heute auch mit, dass bei einer Absage der Veranstaltung der Ticketpreis zurückerstattet wird. Die weltberühmten Passionsfestspiele von Oberammergau werden wegen der Corona-Pandemie nun doch verschoben. Und zwar um 2 Jahre. Das Gesundheitsamt hat die ab Ende Mai geplanten 103 Aufführungen untersagt. 450.000 Besucher aus aller Welt hatten Karten dafür gekauft. Die Premiere soll nun am 21. Mai 2022 sein. 2022 wäre der 252. Geburtstag von Friedrich Hölderlin zu feiern. Daher kann das Deutsche Literaturarchiv Marbach sein Jubiläumsprogramm für Hölderlin mit über 600 Veranstaltungen nicht einfach verschieben. Stattdessen wird an neuen Publikationsformen und einer Aufrüstung der Online-Präsenz gearbeitet. Schön, wenn man dann so aufmunternde Zitate findet wie Hölderlins berühmtes, wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Und auch heutige Dichterinnen können Mut schenken und Zuversicht. Die Schriftstellerin und Hausautorin des Berliner Maxim Gorki Theaters, Sascha Mariana Salzmann, hat gestern in Deutschlandfunk Kultur über die Bedeutung der Kunst in Zeiten der Krise und der Isolation gesprochen.
Ich glaube, für ganz viele Leute, die jetzt zu Hause sitzen, ist es auch eine Möglichkeit, nicht verrückt zu werden, sich über Kunst auszutauschen, weil Kunst findet natürlich im öffentlichen Leben statt, aber die Auseinandersetzung mit Kunst ist ja auch oft danach und in Zweier- oder in Dreiergrüppchen, in kleinen Gesprächen und in einer intimen Situation. Das heißt, wenn man zum Beispiel Texte austauscht, kann es eine Möglichkeit sein, sich jetzt ruhig zu halten und nicht in Panik zu verfallen. Man kann über Bücher, die man liest, sprechen, natürlich über Filme, die man schaut, die Musik, die gerade auf dem Markt kommt. Also ich glaube, dass Kunst über die öffentlichen Räume hinaus noch eine große Wirksamkeit, eine wichtige Teilwirkung jetzt haben könnte.
Sascha Maria Salzmann über die mögliche Heilwirkung der Kunst. Also machen wir doch einfach ein bisschen davon. Geschichten zum Beispiel, die, so die Autorin, haben schließlich immer funktioniert.
Die Kulturmeldungen mit Jörg Biesler und das war Kultur heute an diesem Donnerstag. Hier folgen die Nachrichten und ab 10 nach 6 berichten die Informationen am Abend unter anderem über das Anleihekaufprogramm der Europäischen Zentralbank. Ich bin Anne Seidel. Danke fürs Zuhören bis hierhin. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.